So ihr Lieben, manchmal ist man schneller, manchmal ist man langsamer und manchmal ist man echt zu spät. Nein, das ist kein Werbevideo für die Bahn, sondern das sind wir. Bestzeit Podcast mit Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, was soll ich sagen? Wir haben zumindest dunkle Stimmchen, ne? Morgens früh. Es ist ausnahmsweise wirklich Freitag. Asche auf unser Haupt, ja. Aber Philipp sagt, ich wäre schuld und ich sage, Philipp ist schuld. Also, ne, wir sind 1-1.
Guten Morgen, Ralf. Das kann ich auch mal sagen, weil an sich nehmen wir gar nicht mehr so häufig morgens auf. Üblicherweise nehmen wir entweder nachmittags oder abends auf und vor allem nicht an einem Freitag. Heute, das hatte ich ja gestern in der Insta-Story schon kurz mal angeteasert, heute wird die Folge leider nicht wie gewohnt für euch pünktlich um 5 Uhr kommen. Wie soll ich das sagen? An was liegt das? Also wir hatten, glaube ich, beide eine Menge zu tun die Woche und vielleicht auch ein bisschen Misskommunikation. Ich nehme es aber tatsächlich eher auf meine Kappe. Wenn ich genau die E-Mail nochmal aufgemacht hätte, wo der Link für den Zoom-Call drin wäre, hätte ich gesehen, dass es 18.30 Uhr ist. Ich hatte nur, glaube ich, im Hinterkopf, dass wir Montag lose gesagt haben, wir machen das abends, wenn ich wieder zurück bin vom Event, vom Adidas-Event in Herzogenaurach. Und ich war auch abends dann ein bisschen durch nach 3 Tagen Event. Man hört es auch in der Stimme auch ein bisschen. Die war dann zuletzt doch auch ein bisschen strapaziert, meistens ja dann doch einigermaßen lange Tage und nicht ganz so früh im Bett. Und genau, deswegen waren wir gestern noch kurz am Schwitzen, wirklich, weil sie gesagt haben, wir können ja nicht, also die Streak, die kann ja hier nicht reißen, was machen wir denn? Kriegen wir das irgendwie noch an einem frühen Freitag auf die Reihe, dass wir euch natürlich, wie ihr das von uns gewohnt seid, zum Start in euer Wochenende eine neue Folge noch bekommt. Und ja, ihr kennt uns, wir versuchen es irgendwie noch hinzukriegen, aber es wird halt leider heute erst, wahrscheinlich gegen Mittag, roundabout, online sein.
Ja, die vielen Hunderte, die jetzt schon ihren Long Run gemacht haben, die können ja vielleicht noch von den letzten Folgen zehren, weil ich weiß ja, dass doch einige Sachen dann nachhören. Das merken wir ja auch an den Nutzerzahlen noch. Und wir hatten ja ein paar längere jetzt zuletzt, da kann man sich ein bisschen mit Chart loshalten. Übrigens ist die Folge mit Kai in Folge der New York Expedition schon auf Platz 2 hinter Florian Neuschwander, ja, und wird doch aller Voraussicht nach da drüber hinausschießen. Ja, aber auch Kira letzte Woche läuft noch sehr, sehr gut. Also deshalb, ja, danke an euch alle, dass ihr da weiter so mitzieht und dranzieht. Ja, deshalb müssen wir uns heute mal ein bisschen reflektierend mit uns selbst befassen. Ja, du warst also jetzt 3 Tage lang nur laufen, ja, nur mit Buddies unterwegs, ja, 3 bis 4 Einheiten am Tag. Ja, so wie man es macht, ne?
Fast wie Trainingslager eigentlich, kann man sagen.
Das hatte schon ein bisschen was optisch zumindest.
Also die örtlichen Gegebenheiten, was Sportanlagen anbelangt, die sind natürlich am Adidas Campus in Herzogenaurach tatsächlich so hervorragend, dass man da ohne weiteres ein Trainingslager machen könnte, beziehungsweise ja durchaus auch viele Sportmannschaften das ja auch tun. Deshalb wurde ja auch zur letzten Euro, 2-3 Jahre zuvor, ja dieser Homeground, dieses Homeground-Areal dort errichtet.
Du meinst diese Fußballveranstaltung, wo die Deutschen immer relativ früh nach Hause fahren?
Das ist vielleicht nicht ganz Teil der Planung gewesen, würde ich jetzt mal davon ausgehen. Aber es war zumindest ein
Auf
Anlass.
Jeden Fall, kommen Sie nächstes Jahr ja zur Vorbereitung wieder dahin, habe ich gehört. Ne? Also das letzte Trainingslager wird auf jeden Fall, ist sogar Quartier da. Ist Quartier, ja, glaube ich, sogar da.
Genau.
Also Quartier und für die Euro 24, ja.
Dafür baut Adidas gerade sogar nochmal extra 2 Trainingsplätze hinten an das Areal hin, weil es gäbe ja...
Für welche Nation?
Ich sage jetzt mal für den DFB und auch für alle anderen sonstigen Mannschaften, die dort gerne mal zu Gast sein möchten. Argentinien war ja auch schon so öfter da. Ich glaube, Arsenal, jetzt muss ich aufpassen, Arsenal ist Adidas. Die waren wohl auch kürzlich
da. Ja, die sind ja
nicht
bei der EM.
Nein, das nicht. Aber ich meine, die haben ja öfters mal Fußballmannschaften zu Gast vor Ort. Und natürlich gibt es dieses Adidasler-Stadion auch am Campus, also ein klassisches Leichtathletikstadion mit einem auch ganz okayen Fußballplatz, weil ich weiß, der darf eigentlich nie betreten werden, damit das möglichst fußballtauglich ist sozusagen. Aber ich glaube, das war irgendwo dann nochmal ein, ich möchte jetzt nicht sagen von wem, aber es war nochmal ein aus der Fußballwelt gewünschtes Requirement, ob man nicht nochmal 2 Plätze extra machen kann, die noch näher dann am Homeground sind, dass man nicht mit dem Fahrrad 5 Minuten durch den Campus fahren muss. Auf jeden Fall dieses Art des Areals, das muss man ja auf jeden Fall mal sagen, ist insofern sehr besonders, weil die quasi neben den vielen Das ist ja wie so ein Campus, viele werden natürlich noch nicht dort gewesen sein, aber es ist ja wie ein Campus-Areal mit ganz vielen natürlich Gebäuden, wo gearbeitet wird, Produkte entwickelt werden und so das Übliche, aber dieser Homegrounds, die Gebäude haben Namen oder so, und Homeground ist eben ein Areal, wo so verstreute, wie so Holzkubusse praktisch sind, wie so mit Wohneinheiten, und das ist ganz nett angelegt mit so einer Art Garten und einem Pool und dann Gemeinschaftsgebäuden, und so wurde das damals ein bisschen, ich glaube, mit dem Hintergedanken geschaffen, ja, dann sollen die, der DFB ist nicht die ganze Zeit in so einer Art Hotelsituation sein, sondern sie wollten das ein bisschen mehr Brasilien, glaube ich, damals nachempfinden. Wie ist das Camp? Wo hatten die da ihre...
Campo,
du weißt, was ich meine. Genau, und das kam damals, war es wohl recht, recht erfolgreich, glaube ich, für den Teamgeist und so. Und ich glaube, das war einer der vielleicht Hintergedanken, dass man eine ähnliche Situation versucht zu schaffen. Natürlich wissen wir auch, das lässt sich ja sowas nicht alles eins zu eins immer reproduzieren. Das liegt ja dann auch oft auch an den Menschen, die so eine Mannschaft dann ausmachen, und die Mannschaft wechselt halt auch so von den Charakteren. Aber der Vorteil für uns ist ja natürlich,
damals, dass... Wenn wir diesen kleinen Exkurs noch kurz zu Ende... Damals waren natürlich gewisse Charaktere in der Mannschaft, die anders waren als andere Kinder. Ja, also ich sag mal jetzt stellvertretend zwei, also erstmal Poldi.
Nee, das ist klar,
also Lukas Podolski, der ja nicht so viel gespielt hat bei der WM, aber extrem... Wie soll ich sagen? Er ist halt ein unglaublicher Teammensch.
Ja.
Und ein Mensch mit einer sehr, sehr positiven Ausstrahlung. Aber der kann auch richtig, richtig hart Fußball spielen. Ja. Und der andere ist halt Bastian Schweinsteiger. Er war halt natürlich der Mental Leader. Ja. In jeder Hinsicht. Klar, Finale haben halt natürlich viele gesehen. Der konnte ja eigentlich nicht mehr, aber der musste ja draufbleiben, weil der zu wichtig war, als dass er runtergekonnt hätte. Und das sind natürlich Charaktere, die man braucht. Da ist jetzt, glaube ich, die Anordnung der Gebäude, in denen man schläft, zweitrangig. Das ist ja klar, man versucht halt ja immer so ein Gesamtkunstwerk irgendwie hinzukriegen. Es sind viele Einzelteile, die ein Team machen. Das ist ja bei jeder sportlichen Leistung so. Ja, du würdest ja auch, wenn du irgendwo geil gelaufen bist, dann gehst du halt wieder in das Hotel, wenn du in derselben Stadt bist, und versuchst alles so zu machen, wie du es da gemacht hast. Versuchst im Zweifel morgens denselben Kaffee zu trinken und das gleiche zu essen und so weiter. Also es sind halt ja diese Rituale, die man dann, man ist ja nicht abergläubisch, aber man macht es halt genauso wie sonst auch.
Never change a winning team. Also genau. Es ist ja dann schon so, dass man dann bei dem bleibt, was funktioniert. Das ist an sich ja auch erstmal nicht schlecht. Natürlich im großen ganzen Kontext auf Mannschaftssport runtergebrochen, logisch. Also die wichtigsten Faktoren sind sicherlich erstmal so ein Mannschaftsgefüge und das Drumherum und auch erweitertes Funktions- und Betreuerteam mit Sicherheit. Aber ich glaube, der Grundgedanke, davon profitieren natürlich jetzt auch ab und an Gäste, ist, dass man halt gesagt hat, man möchte im Prinzip so eine Art, wie so ein Ferienlager für erwachsene Menschen schaffen, wo man halt einfach etwas ungezwungener und relaxter beisammen sein kann, als es vielleicht in einem Hotel ist, was ja auch, Hotels da auch durchaus in Ordnung.
Habt ihr denn dann abends auch Fußball geguckt? Oder war das, warst du überhaupt Dienstagabend schon da?
War Dienstagabend. Wir waren Dienstagabend da, aber da war dann schon so ein kleines Dinner an diesem Homeground quasi auch. Man kann da auch echt sehr gut essen. Also die haben dann sehr gutes Catering, was so also Frühstück etc. alles anbelangt, und auch ein sehr leckeres Abendessen. Deswegen habe ich das Fußballspiel leider nicht gesehen. Allerdings waren manche Leute, die ich dann später die Tage am Campus getroffen habe, vor Ort, und genau, weil die für die Euro schon auch arbeiten und genau. Und
die haben sich dann für den zweiten Teil der Euro schon mal was anderes vorgenommen.
Das hast ja, du gesagt.
Es ist herrlich, wenn wir so über andere lästern können. Ne? Schauen wir mal, wie viel Leichtathleten überhaupt nächstes Jahr sind, nach Paris gehen. Ne?
Bei den Großereignissen dabei sind, das ist auch noch eine andere Geschichte. Ja, absolut. Nein, das war aber ja. Deswegen, ja, gestern sehr spät nicht, aber sehr langer und voller Tag auch gewesen. Was war denn bei dir die Woche los, bevor wir jetzt vielleicht sonst noch eingehen in die Tiefe, was da sonst noch stattgefunden hat? Das
ist ja gar nichts Besonderes. Ich bin halt nur...
Du bist offensichtlich in Frankfurt, wie ich sehe,
an deinem Hintergrund. Ich bin in Frankfurt, das schränkt halt logischerweise aufgrund des Jobs einfach ja das Ganze ein bisschen ein. Aber man hat dann vormittags oder morgens einfach mal Zeit, laufen zu gehen. Das ist ja gar nicht meins, ja. Aber ich war mal wieder in Frankfurt vielleicht heute auch noch, wenn ich es irgendwie schaffe. Und so langsam geht's ja aufwärts mit der Lauferei, ja, deshalb, ne? Also ich bin vorsichtig optimistisch, ja? Also zumindest ist das jetzt mit dem hohen Puls deutlich besserer, ja, also nach der Corona-Infektion. Also ich beneide jetzt aber auch niemanden, der vielleicht jetzt noch nicht krank war oder die alle krank sind, ja, weil es sind doch sehr, 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 sehr viele. Das ist schon eine harte Nummer, ne? Und ja, klar, ne? Bus, Bahn, Uni, Schule, Arbeit,
Schule,
da läuft ja niemand,
Kindergarten,
niemand mit der Maske rum, ne? Ja, das ist ja. Es würde helfen, ne? Aber ist halt jetzt überhaupt gar nicht so im Bewusstsein drin, ne? Und dann wird das vermutlich jetzt auch in den nächsten Wochen nicht besserer werden. Zumal bei euch sind, also ja, wir lästern ja immer über die Eisschollen, aber die letzten anderthalb Tage war hier schon auch frisch.
Also ich habe so ein bisschen, sagen wir mal, ich hatte nur den Montag, also Barbara und ich mussten uns diese Woche jetzt natürlich ein bisschen aufteilen, weil Barbara, ich habe es glaube letzte Woche schon im Podcast erwähnt, wieder zurück im Job ist und ja, logischerweise nicht nur im Homeoffice. Und deswegen, da ich ja aber dann irgendwie, das klar war, dass ich drei Tage für Adidas in Herzo bin, war sie eben Montag im Büro und ich hatte ja natürlich unsere Kleine und zwischendrin, wenn sie in der Krippe war, natürlich ein bisschen Zeit, mich aufs Event vorzubereiten. Und beim Packen habe ich jetzt gar nicht so groß drauf geachtet. Und dann dachte ich, ja komm, wir sind ja da auch viel drin und in so Showrooms und Vorträge und bla bla bla. Also gehe ich dann so los und dann Dienstag, was morgens oder abends, wo wir dann zum Dinner sind, dachte ich auf einmal, meine Fresse, es ist kalt, ey. Das ist ja wirklich, es kommt mir extrem kalt vor. Aber ich dachte mir in dem Moment, wahrscheinlich, weil wir den ganzen Tag in sehr, also in eher warmen Räumlichkeiten waren und dann gehst du mal raus wieder und dann fröstelst dich halt, weil es so eine nasse Kälte ist. Ja gut, dann habe ich aber aufs Handy geschaut, da war halt auch ein Grad. Dachte ich, ah gut, könnte man ja auch drauf kommen. Es ist halt einfach noch Ende November, dass das dann irgendwann mal Winter wird. Und die Morgende und sowas, ja, war auch immer jetzt so, in Herzogenaurach zumindest, roundabout 0. 0 plus 1 plus 2, das ist halt dann jetzt mal so die Zeit, wo das auch so sein darf, aber irgendwie hat es mich dann doch überrascht, dass es einen so einholt. Fürs Laufen, ich glaube, ganz viele, die uns hier zuhören, finden die Jahreszeit noch ziemlich gut. Wir wissen ja auch, dass es gar nicht so, also ich gehöre jetzt ja eher zur Sommerfraktion, ich mag es ja gern kurz zu laufen und nur ein T-Shirt und eine kurze Hose anzuhaben, aber ich weiß auch, dass ja viele, die uns hier zuhören, jetzt nicht die ganz großen Fans davon sind, weil natürlich das auch schon eine heftige Belastung ist, wenn man dann irgendwann mal bei 25 Grad aufwärts sich draußen sportlich betätigt. Und von dem her, ich glaube, dass wahrscheinlich einige, das könnt ihr uns gerne mal schreiben auf Insta oder natürlich auch gerne Mail schreiben, wie was so eure favorisierten Jahres, was ist eure favorisierte Jahreszeit fürs Laufen? Also ich glaube, viele fänden jetzt so plus minus null ganz gut, solange wir jetzt halt keine Schnee-Eis-Situation haben, die ja dann wiederum das Laufgefühl etwas einschränkt. Aber ja, für mich natürlich klar, wir haben viel über Kenia gesprochen auch in den letzten Tagen, was verschiedene Gründe hatte. Einerseits war natürlich auch viel Produkttesting und Produktentwicklung tatsächlich in Kenia betrieben wird. Also eine Geschichte ist natürlich immer in den Laboren und in den ganzen technischen Möglichkeiten, die man in Herzogenaurach hat. Aber ein ganz wichtiger Aspekt bei der Produktentwicklung für Adidas ist vor allem bei den Wettkampfschuhen ist, dass man die Field testet sozusagen und vor Ort Feedback einholt von den Athleten, ob das funktioniert oder nicht. Und wenn ich dann diese ganzen Bilder wieder gesehen habe von Kenia oder wo man selber so trainiert hat und natürlich auch, ich durfte als, wie sagt man denn, was ist das deutsche Wort? Ich habe jetzt sehr viele Tage Englisch gesprochen. Gastgeber? Host ist Gastgeber oder Moderator oder whatever. Also so eine Mischung aus, genau, man führt durchs Programm, man interviewt Leute, man kündigt Sachen an, sowas, weiß ich nicht. Wie würdest du das ausdrücken, Ralf?
Dompteur.
Das ist der Begriff, der gefehlt hat. Das durfte ich drei Tage machen und deswegen, ich durfte auch Amanal Petros interviewen, der ja als, wissen wir alle, als einer der wenigen Ersten den ganz, ganz neuen Adidas Adizero Pro Evo One, diesen neuen abgespaceden Superschuh bekommen hat zu Berlin und damit ja dann auch offensichtlich das richtige Werkzeug an den Füßen hatte, seine ohnehin gute Form in eine extrem beeindruckende Zeit und einen neuen deutschen Rekord zu verwandeln. Und genau, da ging es natürlich auch viel um sein Training in Kenia und was er da so treibt. Und das versetzt einen dann wieder automatisch zurück in die Zeit, die ja jetzt normalerweise beginnt, wo ich ja auch früher dann irgendwann mich mehr in diesen Gefilden aufgehalten habe. Ich glaube, Amanal fliegt morgen? Nee, ich glaube aber Ende der Woche, glaube ich, wieder nach Kenia.
Jetzt auch gefragt, in was für einer Phase ist der gerade? Ne? Weil man sieht ja jetzt schon viele, die jetzt halt wieder angefangen haben. Ne? Also vor allen Dingen die Leute, die natürlich eine normale Leichtathletik-Saison gemacht haben, also die Läufer oder die einen Marathon gemacht haben und jetzt so langsam wieder reinsteigen. Ja, jetzt mal abgesehen von denen, die Cross laufen, da können wir dann später nochmal einen kleinen Wischer hinmachen. Aber das ist natürlich schon auch so eine Phase des Sortierens, ne? Weil ich habe einige gesehen, die Vereine wechseln. Ja, da habe ich übrigens was sehr, sehr Lustiges gehört.
Da bin ich gleich gespannt. Die Wechselbörse war früher immer sehr, sehr im Fokus, als sie noch aktiv war, weil man geguckt hat, was geht so ab.
Ich habe was sehr, sehr Lustiges gehört, aber ich muss jetzt, während wir über was anderes reden, nochmal eben checken, ob ich sagen darf.
Schauen, ob es stimmt.
Stimmt auf jeden Fall. Das habe ich aus erster Hand.
Okay.
Aber ich weiß noch nicht, ob ich sagen darf. Ich muss nochmal gucken gleich.
Ja, also bei Amanal war es so, ich habe das finale Briefing, man kriegt ja oft so ein Vorab-Briefing, wo Programmpunkte und so definiert sind, damit man sich schon mal ein bisschen gedanklich drauf einstellen kann. Aber manchmal sind ja dann Gäste, Gesprächspartner, Leute, die Präsentationen machen, noch TBD. Und glaube, ich habe erst so eine halbe Woche vorher mitbekommen, dass dann Amanal quasi derjenige sein wird, den wir für den Athleten-Panel-Talk vor Ort haben werden. Weil ich tatsächlich davor auch gar nicht so auf dem Laufenden war, wo der sich eigentlich gerade rumtreibt. Also was ja erstmal normal ist. Ja, bei Amanal kann man das ohnehin nicht ganz so wissen. Der war ja auch dann eine Zeit lang im Urlaub, glaube ich, in den USA. Hat da erstmal sein Handy verloren, wie ich gehört habe. Das ist natürlich auch immer nicht so geil im Urlaub. Und genau, war dann aber jetzt wieder hier. Und dann hatten wir natürlich auch jetzt die letzten zwei Tage ein bisschen Zeit zusammen, wieder mehr Zeit zusammen auch zu quatschen. Und er hat gesagt, er hat jetzt seit Berlin, glaube ich, wirklich ziemlich easy gemacht, also nicht nichts gemacht, aber erstmal natürlich das auch, glaube ich, sacken lassen, was nach einem Marathon, vor allem auf so einem Level und der sehr intensiven Vorbereitung, glaube ich, das Beste ist, was du machen kannst, sozusagen nicht zu früh denken zu müssen, ich muss jetzt wieder irgendwie da anknüpfen, hat aber natürlich schon, also er hat eine Grundfitness logischerweise schon, er trainiert ja auch wieder ein bisschen, aber er hat dann schon auch im Gespräch gesagt, es wird jetzt Zeit, dass ich mal wieder richtig was mache. Du siehst ja, ich bin ja total außer Form und fährt sich so durchs Gesicht und ich denke so, Amanal, du siehst aus wie immer. Also ich meine, was willst du mir jetzt hier zeigen?
Ja, du weißt das doch selber. Hast du nie vor der Kiste gestanden und gedacht, okay, ich sehe ja völlig anders aus als vorher?
Doch, als Athlet bist du da sehr penibel oder hast dann sehr vielleicht auch zu extrem Blick auf was so. Also man lebt ja da in einer sehr spitzen Bubble, sage ich jetzt mal, bezogen drauf, dass man ja eine sehr komische Körperwahrnehmung von sich selber hat. Man denkt ja immer nur, wenn du so aussiehst wie zwei Tage vor Marathon, dann bist du fit. Also das ist dann ein bisschen verzerrt, weil natürlich ist man auch trotzdem fit, wenn man vielleicht mal 2 Kilo mehr hat, was einfach auch üblicherweise ja dem Gesamtumstand geschuldet ist, dass man für einen Marathon halt einfach in diesen 3-4 Monaten vorher vielleicht dann nochmal 2-3 Kilo verliert, einfach weil das Trainingspensum so wahnsinnig hoch ist und auch in der Höhe man einfach einen höheren Grundumsatz hat. Und
Die Beine plötzlich dünn werden.
Das auch. Ich glaube, Amanal hat plant auf jeden Fall mit einem Silvesterlauf. Ich weiß gar nicht, ob das offiziell ist, deswegen sage ich es jetzt mal nicht, ob die das schon gesagt haben, wo er läuft, aber er plant mit einem Silvesterlauf und deshalb hat er jetzt gesagt, um mal ein bisschen mehr Fokus zu haben, er tut sich, glaube ich, in Deutschland einigermaßen schwer, was auch nachvollziehbar ist, weil viele Leute was von ihm wollen. Deswegen zieht er sich dann immer ganz gerne nach Kenia zurück, um dann auch mit seiner Trainingsgruppe dort zu trainieren.
Trainersituation ist für mich eher unklar, aber das ist ja bei vielen so, dass es gerade mal einen Wechsel gibt hierher, dorthin. Ne?
Also ich glaube immer noch mit Tono im Austausch auf jeden Fall, aber er ist auch natürlich,
genau,
er ist natürlich auch vor Ort einer, der sich den lokalen Leuten anschließen. Das ist ja natürlich auch einer der großen Vorteile. Es macht nicht so viel Sinn, haben wir auch alle schon gesehen. Ich will jetzt auch niemanden hier, ich nenne keine Namen. Du kannst alles, jeder so, wie er möchte. Aber ich meine, einer der großen Vorteile ist natürlich schon auch, dass du in Kenia ein unvergleichliches Level an potenziellen Trainingspartnern hast, die im Zweifelsfall auch die meisten stärker sind als man selber. Das ist natürlich eigentlich ein riesen Vorteil dort. Aber natürlich gibt es auch Leute, die sagen, ich gehe halt nach Kenia, ich will nur sozusagen nur das gute Wetter und die Höhe haben und ich mache da alles komplett alleine. Und ich glaube, bei Amanal ist es eher so, er macht eigentlich gerne mit denen mit und stimmt sich dann mit Tono ab, wann er mal was auslässt oder wann er mal was verkürzt vielleicht etc.
Ja, gut, bevor wir auf das spezielle Verhältnis zwischen Laufen und Kindern bei Topläufern zu sprechen kommen, ja, habe ich nämlich was sehr Spannendes gehört, was vielleicht den einen oder anderen überraschen wird, aber bin ich gespannt, ob du das schon gehört hast. Und bevor ich euch erzähle, dass es in Paris nächstes Jahr was ganz Neues gibt in der Leichtathletik. Ja. Und dass es Tickets gibt. Also leider nicht von uns. Ja, machen wir erstmal unseren Partner. Ja,
Tickets, die wir verlosen können, da bin ich gar nicht auf dem Laufenden, dass wir sowas haben. Ich habe neulich gehört, die Ticketpreise, mal das letzte Update, da ist er mir fast schlecht geworden. Das wird ja immer noch kranker, aber ja.
Ja, was wäre wichtiger in so einer Jahreszeit, als dass wir uns auch wappnen, ne? Ja, wie wir das täglich tun. Ich habe zum Glück letzte Woche eine neue Lieferung gekriegt und seitdem...
Ich auch, Ralf.
Seitdem geht's besser. Nee, seitdem geht's auf jeden Fall nicht schlechter. Das ist ja schon mal was, weil um mich rum waren schon wieder so viele Leute krank, ja. Mhm. Ja, dass man schon immer denkt, okay, ja, lass schön die Routinen bleiben, ja. Und ja, zusätzlich zu vernünftiger Ernährung viel trinken und so weiter. Ihr kennt das Spiel. Ist natürlich AG1 von Athletic Greens unser Partner und euer Partner für die stressigen Phasen des Lebens.
Richtig, ich kann mich da anschließen. Ich habe auch erst letzte Woche eine neue Lieferung bekommen, weil tatsächlich das auch, es ist einfach sehr gut abgestimmt. Die Dose war fast leer und dann dachte ich mir, weil wir haben jetzt nicht das, also ich zumindest nicht, ich habe jetzt nicht das ganz offizielle Abo, ich mache das meistens so, dass ich dann unsere Ansprechpartnerin eine kurze Nachricht schreibe, aber das war gar nicht groß nötig, weil die kam dann schon von alleine, die neue Box. AG1, das sind 75 hochwertige Inhaltsstoffe, also Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und mehr, die verschiedene Vorteile haben, die eben euer Immunsystem unterstützen, Energiestoffwechsel unterstützen, auch so, wenn man eine angespannte Situation hat, vielleicht im Job, was so mentale Performance, geistige Fitness anbelangt, da hilft das alles ganz gut, denn die Zutaten sind so abgestimmt, dass da Synergieeffekte sich ergeben in der Aufnahme und eine sehr hohe Bioverfügbarkeit haben. Und das Ganze könnt ihr bestellen über unseren Link www.drinkag1.com/bestzeit. Haben wir natürlich auch in unseren Shownotes verlinkt, also einfach in eurem Podcast-Player auf die Folge klicken und in die Shownotes schauen, habt den direkten Link, ansonsten www.drinkag1.com/bestzeit. Und wenn ihr unseren Link verwendet, dann kriegt ihr eben nicht nur diese Monatspackung AG1, was Ralf und ich ja gerade schon angesprochen haben, sondern über diesen Link gibt es halt noch ein paar Goodies, nämlich einen Jahresvorrat an Vitamin D3, das sind so Tropfen in dem Fall, was jetzt gerade in der dunklen Jahreszeit auf jeden Fall auch nicht ganz verkehrt ist. Das ist auch gut fürs Immunsystem, Vitamin D3, aber auch vor allem für die Knochendichte bzw. die Kalziumaufnahme. Ihr bekommt noch einen Shaker, ihr bekommt eine Aufbewahrungsdose und ihr bekommt dann auch noch 5 praktische Travel Packs, sodass ihr nicht immer die ganze Dose mitnehmen müsst, wenn ihr auf Reisen seid. Also drinkag1.com/bestzeit.
Ja, wo wollen wir anfangen? Wolltest du erst mit den Neuerungen in deiner Sportart anfangen?
Da ich ja ein paar Sachen erzählen darf, ein paar Sachen nicht erzählen darf, können wir gerne so anfangen. Ich werde manche Sachen aussparen müssen, also ich kann jetzt dann nicht ganz so in die Tiefe bei allen Dingen einsteigen, aber im Prinzip, um ein bisschen zusammenzufassen, was das für eine Art von Event jetzt in Herzogenaurach war und warum da nicht gekleckert, sondern geklotzt wurde, was auch den eingeladenen Gästen da an Programm geboten wurde, kann man ja mal sagen, also es ging praktisch um, ja, das klingt sehr hochtrabend, aber die Zukunft von Adidas Running, dem Bereich innerhalb des Konzerns, da haben wir Leute, weiß ich, ja, also werden ja viele von euch auf Adidas Schuhe durchaus laufen, manche vielleicht ja auch sehr leistungsorientiert, da wird man ja dann nicht umhin gekommen sein zu sehen, dass gerade in diesem Adizero-Bereich, also dem Schuhbereich innerhalb von Adidas Running, der sehr performanceorientiert ist, also für Wettkampf, für Intervalltraining und so weiter und so fort, wurde viel richtig gemacht und wenn man auch mal die Top-Finishes anschaut bei den großen Marathons, Major-Marathons, aber auch so Meisterschaften wie die Halbmarathon-WM etc., was für Schuhe da auf dem Podium sind, das wird ja dann immer gerne herausgezogen, auch von großen Laufmagazinen, dann ist das inzwischen mehrheitlich, inzwischen sind das wieder Adidas-Schuhe. Adios Pro 3, jetzt auch der Adizero Pro Evo 1 und das zeigt ja, dass offensichtlich da auch einiges richtig gemacht wird. Ich werde jetzt nicht alle Daten, Fakten, Checks, die uns präsentiert wurden, offenlegen.
Wird dann auch offen darüber gesprochen, ey, wir müssen den Männerweltrekord wieder zurückhaben, weil der ist ja von Calvin Kiptum in Nikes gelaufen. Weil das ist ja schon so ein Outstanding-Ding, ne?
Genau, muss man fairerweise sagen, dass Elliot natürlich auch den gleichen Hersteller hat wie Calvin. Ja. Aber grundsätzlich ist das natürlich, das ist natürlich auf der Agenda. Das Problem dabei ist natürlich so ein bisschen, dass also Schuhe sind ein Ding, aber also ich möchte das jetzt auch nicht überbewerten. Also Schuhe sind für Top-Athleten auf so einem Niveau, können nochmal 1-2%, 3-4%, whatever, mehr sein, die, also on top zu einer guten Leistung, aber am Ende des Tages braucht es natürlich trotzdem, und das sagen die ja auch, das haben die, glaube ich, in jeder Session gesagt, wir sind nur die, die die Schuhe machen, und wir versuchen, das bestmögliche Material unseren Athleten zur Verfügung zu stellen, aber selbstverständlich würden wir, weil da gab es ja auch Fragen aus dem Publikum, boah, krass, dann habt ihr ja jetzt den Weltrekord oder so, weißt du, Frauenweltrekord
in Berlin. Genau. Hat, das ist ja auch nicht das, weißt du, weil...
Ja, genau. Da sitzt dann auch ein Alberto Ungini Manganelli, der der GM von Adidas Running ist, und der sagt dann, Moment mal, nee, also wir haben den, also wir sind sehr stolz und wir freuen uns wahnsinnig, wenn solche Leistungen von unseren Athleten erzielt werden, aber wir haben diesen Weltrekord nicht gemacht, wir versuchen denen die bestmöglichen Sachen an die Füße zu geben, aber das wäre komplett vermessen zu behaupten, dass wir diesen Weltrekord haben. Ich könnte mir vorstellen, wenn ein, wir wissen ja auch, Athleten, die so ein Potenzial haben, die wachsen nun mal leider nicht auf Bäumen. Aber natürlich, wenn du ein Talent entdecken solltest oder vielleicht ein Athlet, der eine kürzere Strecke schon läuft und sagt, ich widme mich dem Marathon, der bringt die nötigen, das nötige Talent oder die nötigen Unterdistanzfähigkeiten mit. Klar, wären die Letzten, die da nicht alles dran setzen würden, sowas zu machen. Wir haben sehr interessante Insights bekommen, wie so ein Evo One überhaupt stattgefunden hat. Das war jetzt im Großen und Ganzen ich will nicht sagen, das ist, muss ich jetzt aufpassen, die Worte weise wählen. Es war jetzt kein Zufallsprodukt, aber es war so, dass sie natürlich bei großen Sportartikelherstellern dann auch sehr langfristige Produktzyklen in Folgemodellen, und dann wird ja versucht, jedes Modell, was du vielleicht schon hast, üblicherweise, manchmal gibt es natürlich komplette Produktoverkills, dass du ein ganz neues Modell einführst, aber wenn du schon ein bestehendes Modell hast, den Schuh natürlich jedes Jahr ein bisschen besser zu machen, vielleicht ein bisschen leichter, vielleicht den Fit nochmal ein bisschen besser oder was auch immer. Und natürlich gibt es auch Abteilungen, die grundsätzlich daran forschen, irgendwas komplett Neues zu machen. Aber das ist ja dann immer nicht so vorhersehbar, wann man so weit ist, dass man was hat. Und ich glaube, da war eben das Thema, dass der Bereich, die Abteilung, die eben an der Forschung beteiligt sind, was so verschiedene Foams, also diese Schäume der Sohlen anbelangt, die da auf was gestoßen sind, wo sie auf einmal dachten, ha, das ist ja interessant, was das für Energy Return Fähigkeiten hat und sowas. Und daraufhin hat sich das eher entwickelt, dass man gesagt hat, wir setzen da mal ein Team und eine Summe X drauf und gucken mal, was dabei rauskommt kurzfristig. Und dann war tatsächlich ja gar nicht so lange vor eben vor Berlin war man dann so, dass man gesagt hat, mit den Prototypen etc., ja, lasst uns mal versuchen, wie schnell können wir 521 waren es jetzt am Ende, Schuhe machen. Und da haben wir jetzt auch gelernt, dort vor Ort, dass eben der Arbeitsaufwand, das ist, es ist nicht, oder ja, ich versuche sehr allgemein zu halten, ein Pro Evo One herzustellen, ist maschinell nicht aktuell noch nicht möglich in Massenproduktion. Hat verschiedene Gründe, die kann ich jetzt nicht so genau darlegen, aber das ist momentan noch nicht möglich, deswegen gibt es eigentlich überhaupt nur diese geringe Stückzahl. Und deswegen haben auch erstmal jetzt relativ wenige Athleten diese bekommen. Du musst als Regularium, um einen Schuh, das wisst ihr ja auch, inzwischen haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, Profiathleten zur Verfügung zu stellen, der muss dann auch irgendwann im Verkauf kommen, in 3 Monaten plus minus, glaube ich, nach Release. Deswegen ist ein Teil im Verkauf, ein Teil war dann noch da, den man eben Top-Athleten zur Verfügung stellen kann. Auch New York Marathon übrigens gab es ja einen neuen Streckenrekord von Tammy Rattola, auch übrigens im Pro Evo One gelaufen. Also der Schuh, vieles von dem, was auch da uns an Zahlen, Daten, Fakten bereitgestellt wurde, im Vergleich zu anderen Modellen, ist halt tatsächlich einfach sehr viel besser als das, was der Schuh davor hat. Das kann man ja auch auf einer ganz wissenschaftlichen Ebene testen und messen. Und das war dann eher was sehr kurzfristig gemacht wurde. Amanal hat gesagt, er hat einmal den Schuh angehabt, eine sehr frühe Version, glaube ich, 7 Wochen vorher, wo er dann auch Teil einer Kampagne war, wo eben einfach Fotos gemacht wurden, musste er danach aber auch wieder abgeben. Und ich glaube, wenn ich das richtig von unserem Panel-Talk in Erfahrung im Kopf habe, dann hat er seinen Schuh für Berlin, ich glaube, was war das, 2 Wochen vorher gehabt oder so das erste Mal. Er hat 2 Einheiten damit gemacht und dann hat er sich aber offensichtlich so gut gefühlt, den Schuh zu laufen.
Gut, du würdest das Modell jetzt nicht wechseln, ne? Aber den Schuh, den du dann tatsächlich bei einem Top-Marathon laufen würdest, würdest du mehr als 2 Wochen normalerweise vorher laufen?
Wenn ich das Modell kenne, zum Beispiel bei einem Adios Pro 3, würde ich den fast schon frisch aus der Box nehmen, einmal anziehen für einen kurzen Lauf und ich würde damit rennen. Möchte jetzt aber betonen, das liegt natürlich daran, dass ich 11 Jahre lang Adidas-Athlet war und diese ganzen Modelle, wettkampforientierten Modelle, ich weiß halt, wenn ich habe Schuhgröße UK 10.5, den kann ich aus der Schachtel rausnehmen. Und der sitzt wie angegossen. Das ist natürlich sehr besonders. Ich glaube nicht, dass die meisten von euch, es gibt sicherlich auch Fans, die sich einer Marke sehr zugehörig fühlen und immer diese Schuhe laufen. Manche wechseln vielleicht eher und probieren was Neues aus. Aber natürlich, das ist ja jetzt was anderes, weil der Pro Evo 1 ist jetzt nicht ein Folgemodell vom Pro 3 oder so, das nächste Update oder die nächste Weiterentwicklung, sondern das ist ja wirklich einfach ein ganz anderer Schuh. Von der Laufeigenschaft, die auch die Rockersohle ist ja anders, der Rocker Point, wie das vorgebogen, das ist einfach, es ist ganz anders, das ist alles auf dieses andere Sohlenmaterial ja auch abgestimmt. Und das haben sie auch gesagt, ganz ehrlich, wir haben was Neues entwickelt und das aber einem Athleten oder einer Athletin zur Verfügung zu stellen, kurz vor ihrem Saisonhöhepunkt vielleicht oder Jahreshighlight, da wussten wir natürlich auch, wir können ja nicht von denen verlangen, dass sie den Schuh anziehen. Wir haben halt die Möglichkeit gehabt, ihnen vielleicht kurz vorher diesen Schuh noch als Option zu bieten, zu sagen, wenn ihr das möchtet, ihr Elf oder was auch immer vor Berlin, probiert das, aber die konnte ja keiner darauf bestehen zu sagen, aber Amanal, du wirst den Schuh dann tragen. Und das sehen sie aber auch natürlich als ganz großes Feedback oder als Wertschätzung ihrer Arbeit, dass sie es dann einfach gemacht haben. Also auch eine Tigist Assefa, die ist ja letztes Jahr auch mit einem Pro 3 jetzt nicht ganz so langsam gewesen. Immerhin hat sie Berlin gewonnen und ist dann das 2:15 gerannt. Also es ist ja auch ein offensichtliches Modell, was für sie gut funktioniert hat.
Aber 2:11:50 ist halt noch schnellerer.
Richtig, aber da sind wir wieder bei dem Thema Never Change a Winning Team. Die hätte ja auch sagen können, nee, komm, ich mache jetzt nicht Marathon 42 Kilometer, am Ende reibt dann doch oder dies, das und ich komme dann, es spricht andere Muskelgruppen an und dann kriege ich da Beschwerden oder so. Hätte sie ja sagen können, ich nehme den Schuh, der passt, mit dem habe ich den Großteil der Vorbereitung gemacht und dann laufe ich mit dem. Und alle haben gesagt, also das haben sie uns mit uns geteilt, jeder Athlet, dem man diesen Schuh einmal A in die Hand gegeben hat, B einmal an Fuß gegeben hat, sodass die mal kurz rumjoggen konnten, haben gesagt, Alter, gib mir den Schuh. Und Amanal, das weiß ich auch noch, das ist eine kleine Side-Story zu dem Event. Die kann ich erzählen. Amanal war auch die ganze Zeit bemüht, bei Senior-Level-Management von Adidas Running sich ein neues Paar Evos zu organisieren, weil der hatte nur eins. Und ein Schuh von diesem Modell ist im Adidas Archive jetzt, in diesem Archiv, schon unterschrieben mit National Record.
Mit einem Petros. Schuh am Fuß zu laufen, macht auch keinen Sinn. Ne?
Genau, deswegen war es so, ich habe doch Sample-Size, habt ihr nicht hier noch irgendwo im Büro einen rumstehen? Ich würd nächste Woche nach Kenia fliegen.
Verstehe, sehr schön. Sag mal, du hast gerade noch was Spannendes gesagt, da habe ich tatsächlich noch keine Studien drüber gelesen, und zwar Rocker Point, ne? Also das ist die Schaukelstuhl-ähnliche Sohle, ja, die ja vorgebogen ist und unterschiedlich stark vorgebogen ist, gibt es ja von unterschiedlichen Herstellern, auch im ganz normalen Trainings- und Konsumerbereich.
Genau.
Ich finde die Dinger auch relativ angenehm zu laufen. Ja, wenn man die erst so sieht und erst reinsteigt, dann denkt man, aber zum Laufen sind die sehr angenehm. Gibt es dazu eigentlich Studien, was das verändert oder an welchem Punkt, weil du sagst Rocker Point, das ist ja dann wo in der Relation zwischen Fußball und Mittelfuß der Kipppunkt ist praktisch, ne?
Da darf ich nicht so viel dazu sagen, aber also was ich sagen kann, ist, es hat einen Unterschied, wie der Rocker Point definiert wird. Also ich meine, das macht ja jeder Hersteller für sich und seine Modelle total unterschiedlich. Es ist nicht so, dass ein allgemeingültige Grad an Neigung bei der Entfernung von der Schuhgröße irgendwie, dass das Beste ist. Es hängt sehr stark, glaube ich, mit dem Sohlenmaterial auch zusammen. Mhm. Das ist ja wiederum bei jedem Hersteller sehr anders. Aber der hat einen großen Einfluss drauf. Und es gibt sogar, muss ich kurz überlegen, Geschlechtsunterschiede. So würde ich jetzt mal sagen, dass ich nicht zu viel, also
es gut, das ist ja,
verschiedene
das ist ja
noch ein, Weiterentwicklungen haben, also es gibt ein Geschlecht, ich sage jetzt nicht welches und überhaupt, was noch mehr von dem neuen Schuh beziehungsweise des neuen definierten Rocker Points beim Pro Evo 1 profitiert als das andere. Ich sage mal, aufgrund
männlich,
der Basis,
weiblich oder divers?
Ich habe es mal nur die klassischen zwei im Hinterkopf gehabt, aber ich sag mal so, ich glaube, wenn man sich jetzt überlegt, es gab ja doch viele Verbesserungen, aber bei einer, also irgendwo war es noch auffälliger als bei dem anderen und so kann man sich das ja vielleicht überlegen.
Ich habe schon verstanden. Was ja immer noch sehr spannend ist, vielleicht kriegen wir nächste Woche einen Gast, mit dem wir das nochmal besprechen können.
Ja.
Die allergrößte Zahl an Forschungsergebnissen überhaupt in Sportwissenschaften wird ja leider überwiegend mit Männern gemacht.
Das stimmt.
Und diese Ergebnisse sind natürlich nur bedingt eben auch einfach auf Frauen zu übertragen. Ja. Weil, nehmen wir jetzt mal einen Locker Point, das ist natürlich ein Unterschied, ob du Schuhgröße 36 hast oder Schuhgröße 47 hast.
Ganz
da
genau.
Da sind ja halt andere Hebelverhältnisse. Also ich meine, das ist ja für jeden ersichtlich, der mal versucht hat, irgendwas hochzuhebeln. Ja, also ne, je länger der Hebel, bla, also das ist ja alles klar. Das ist zum Beispiel auch noch etwas, was mich, aber das führt jetzt woanders hin, ja, wie die Fußgröße, die Fußgrößenverteilung in der absoluten Weltklasse ist. Also ob das eine optimale Relation zwischen Fußgröße und Weltklasse-Athletinnen und Athleten gibt. Ja, weil, sagen wir mal so, von meiner doch relativ langjährigen Beobachtung bei Sprintern habe ich den Eindruck, dass die in Relation zu Normalmenschen, abgesehen jetzt von der, in Relation zur jeweiligen Körperhöhe, relativ kleine Füße haben.
Okay.
Ne? Weil interessant. Das ist ja, ne, wenn du größere Füße hast, musst du ja mehr Kraft aufwenden, um die entsprechend explosiv reagieren zu lassen. Ja. Aber das ist jetzt eine völlig unwissenschaftliche Betrachtung, logischerweise.
Eine Beobachtung erstmal.
Es ist eine Beobachtung, aber etwas, was mir aufgefallen ist. Manchmal denkt man ja, okay, es ist einem aufgefallen und dann notiert man für sich im Hirn nur noch die Sachen, die das bestätigen. Ja, also ja, das ist halt ja, natürlich ja. Weit entfernt von Empirie, sondern es ist einfach eine Beobachtung. Ja,
ja, absolut.
Ja, aber das ist natürlich einfach auch spannend, ja.
Also wenn wir noch kurz einen Bogen vielleicht schlagen von dem, jetzt, ich meine, brauchen wir nicht reden, ein Pro Evo One ist ein absolutes Endstufen-Performance-Modell. Und das wurde auch mehrfach so gesagt, auch von Patrick Naber, der ist quasi der VP Product Management bei Adidas Running, also der verantwortlich letztlich für alle Produktentwicklungen und Franchises, und der hat auch gesagt, also unser Ansatz, auch einen Pro Evo One zu entwickeln, da haben wir uns einfach an der Formel 1 orientiert. Also es muss alles so performance-orientiert sein wie möglich, alle anderen Sachen, die nicht nötig sind, wie gesagt, Innensohle raus und so weiter. Es geht nur auf Performance bei diesem Schuh. Das ist an sich eine sehr kleine Zielgruppe. Wie gesagt, es hat sich dann auch herausgestellt, dass in der Produktion dieses Modells gewisse Challenges entstehen, die eine Massenproduktion zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ermöglichen. Es wurden ja aber auch andere Modelle präsentiert, wo wir vor Ort, also nicht wir, ich sage immer wir, weil ich habe mich jetzt, normalerweise bin ich auch bei solchen Sachen auch oft Gast, in dem Fall war ich jetzt aber eher tatsächlich auf Adidas-Seite mit involviert, dieses Event zu präsentieren, und die Gäste waren eigentlich eine Mischung aus klassischen großen Laufmedien, auch aus italienischen Sportzeitungen und so weiter, aus Influencern, also mit großen Accounts, die irgendwo Running Content machen, und aus einigen großen Händlern, die aber auch sehr Social Media affin sind. Und da wurden halt Märkte abgebildet und 32 Menschen eingeladen, auch aus Lateinamerika, USA, überall. Und die unterschreiben eigentlich eine NDA, also eine Vereinbarung, dass du nichts bis vor einem definierten Zeitpunkt X nichts von dem, was du da siehst oder aufnehmen darfst, veröffentlichen sollst. Und ich weiß noch, dass ich das Event eröffnet habe, und dann hatte ich auch so eine Notiz in meinem iPad, da stand drin, betone nochmal, bla bla bla, alles, was wir hier sehen, super confidential und so. Und dann gucke ich noch so rechts zu den Leuten, mit denen wir das machen, und sage, ja, machen wir das jetzt. Und dann kam schon jemand so, nee, haben wir uns überlegt, das machen wir doch nicht. Die können auch gerne jetzt alle zeigen, was wir hier präsentieren. Nicht alles, aber zumindest, die haben dann auch Schuhe bekommen, die halt noch nicht jetzt released sind. Unter anderem, und deswegen kann ich über diese Schuhe schon sprechen, Takumi Sen 10 ist ja auch ein sehr dünner oder vergleichsweise eher dünnerer Schuh für die kürzeren Strecken, auch auf der Straße, 5 Kilometer, 10 Kilometer, und vor allem, und das ist eigentlich der krasse Gamechanger, einen komplett neuen Dauerlaufschuh, mal jetzt ohne Boost, nämlich der Supernova Rise, und der ist jeder, der diesen Schuh anhat. Und das waren ja dann doch ein paar Leute, die das erste Mal dort die Möglichkeit hatten. Ich durfte ja schon zwei Kampagnen dafür shooten. Ganz neues Laufgefühl, wenn man sonst Boost kannte bei Adidas. Also sehr komfortabel, aber auch viel agiler und leichter. Und da gab es durchaus auch Fragen, weil dazu gab es zwei Präsentationen mit dem Produktentwicklungsteam von Frauen. Da war eine ganze Gruppe dabei aus Argentinien, Mexiko, Brasilien. Und die haben sich sehr viel tatsächlich damit beschäftigt oder auch gefragt, weil die natürlich auch viel laufen, wie viel Frauen denn auch in Testgruppen etc. involviert waren in der Entwicklung dieses Schuhs. Es zielt es darauf ab, was du vorher sagtest, Ralf, dass ich glaube, in der Vergangenheit häufig solche Testgruppen und Feedbackgruppen überwiegend männlich dominiert waren. Und da haben wir aber zumindest erfahren, dass jetzt gerade bei den neuen Modellentwicklungen oder den letztjährigen Modellentwicklungen bei Adidas ein großer Fokus darauf gelegt wird, das ausgeglichen zu gestalten, weil die Schuhe, die verkauft werden, natürlich gibt es dann Männerlinien und Frauenlinien, aber die unterscheiden sich heutzutage eben nicht nur farblich, sondern auch vom wie sagt man, Design oder Passform des Schuhs am Ende.
Ja, das sind ja Klassiker sind ja diese ganz alten Geschichten von der Frauenfußballnationalmannschaft, die dann Männertrikots anziehen mussten, weil es keine Frauenlinien gab, ja. Und da gehören ja jetzt alle Hersteller der Welt dazu. Was ja spannend ist, ihr müsst euch das ja so vorstellen, solche Veranstaltungen machen natürlich jetzt alle großen Sportartikelhersteller, ja. Weil wir sind ein knappes Jahr vor Olympischen Spielen und da sind natürlich dann die großen Releases von allem, was unterwegs ist. Was immer noch spannend ist, weil eigentlich ja die Laufszene nicht im Fokus steht bei so einer Veranstaltung, weil ja einfach zu viele unterschiedliche Sportarten da sind. Aber klar, es geht natürlich immer um Gesamtprodukt, Bewerbung oder Marketing, wie auch immer. Da könnt ihr euch vorstellen, wie zum Beispiel ASICS darunter gelitten hat, dass ja das ganze Ding in Tokio nicht stattfand letztlich. Ja. Also da war ja keine Öffentlichkeit. Ja. Die hatten halt ein unfassbares Programm da vorbereitet und das dann halt alles implodiert aufgrund der speziellen Situation in Tokio, dass eben da keine Gäste waren, dass da keine Zuschauer waren, dass natürlich auch ganz anders in der Stadt das wahrgenommen wurde, weil das ist ja das Schöne bei den Bildern von Olympischen Spielen, da sind ja keine Werbung in den jeweiligen Sportanlagen und Sportstätten. Ja. Das ist halt ein großer Unterschied und da sind halt dann solche Dinge besonders wichtig und da bin ich halt nächstes Jahr auch wirklich gespannt, wie dann Paris genutzt wird, ne? Weil Paris ist natürlich so eine Stadt, wo man, sagen wir mal, auch so einen urbanen Flair extrem herstellen kann. Über den Marathon, da haben wir ja schon mal gesprochen, der wird wahrscheinlich halt unfassbar werden. Ja, Verlosung für diesen 10-Kilometer-Lauf, der dann an dem Abend auf der Marathonstrecke stattfindet. Das ist natürlich x-fach überzeichnet, da wollen halt alle Leute laufen, ja, ist ja klar, weil das ist natürlich auch ein fantastisches Erlebnis. Da bin ich halt sehr gespannt. Ich bin dann immer sehr gespannt, wie sowas resoniert in das Stadtbild. Also welche Häuserfassaden, welche Dinge genutzt werden. Und inzwischen kannst du ja jetzt auch mit Licht oder Holographie oder so weiter, kannst du natürlich auch ganz andere Mittel nutzen. Ja, dann musst du halt nur noch an den sehr harten Werbe- und Marketingrichtlinien des IOC vorbei.
Ja, die sind in der Tat
Partner haben.
Ja, richtig und, krass, ja.
Weißt du selber, was du da alles unterschreiben musstest, was du nicht darfst. Also nicht das, was du machen sollst, sondern was du nicht darfst.
Richtig,
während
richtig.
Während der Olympischen Spiele, ja, hat es zwar auch Veränderungen gegeben, aber
paar das Anpassungen
gab es, glaube ich, hart, ne? Also für Leute, die jetzt auch immer so eine Community haben, mehr Influencer ist mir da schon irgendwie ein bisschen too much, aber die eine große Community haben, du durftest ja praktisch dann in der gesamten Olympiaphase nichts machen.
Genau, in Rio, ich glaube nach Rio gab es diese, was war das, Rule 40 oder wie das hieß, viel Diskussion darüber, auch aus dem Bereich der USA angestoßen von einigen Athleten, die daran angefangen haben zu rütteln. Ich bin jetzt, wie der Stand jetzt ist, nicht 100% auf dem Laufenden, ich weiß aber, dass es gewisse Anpassungen, Lockerungen, wenn man so möchte, gegeben hat, weil natürlich Athleten auch gesagt haben, ganz ehrlich, also wir verstehen natürlich, dass es ein Großevent ist und bla bla bla, ja, über die Kommerzialisierung des IOCs kann man streiten, am Ende des Tages, dass die natürlich ihre Partner und Geldgeber schützen wollen, einerseits nachvollziehbar, auf der anderen Seite funktioniert das ganze Event halt nur, wenn du Athleten hast, die da auch antreten und die haben halt gesagt, pass auf, von euch kriegen wir, dass wir da mitmachen oder überhaupt 4 Jahre uns den Arsch aufreißen, exaktemente zero. Ja? Also das heißt, das geht ja auch nicht darum, dass die jetzt da abcashen wollen beim IOC, aber sie sagen natürlich auch, um uns überhaupt so lange darauf vorbereiten zu können, leben wir davon, dass wir eigene Partner haben, die uns ermöglichen, diesen sehr aufwendigen Lifestyle zu finanzieren. Und dann, falls wir gut genug sind und es schaffen sollten, dass wir bei so einem Event mal dabei sind, dann dürfen wir die nicht mal irgendwie irgendwo namentlich erwähnen. Das verstehe ich auch, dass da ein gewisser Unmut vorhanden ist, weil es ist ja immer noch so, es gibt einen Rückfluss an Geld, natürlich nicht das ganze Geld, der IOC ist jetzt keine Charity-Vereinigung, ganz im Gegenteil, aber ein Teil des Geldes fließt natürlich zurück in die nationalen Olympiaverbände. Und das ist auch eine wichtige Finanzierung, gerade vor allem für kleinere Nationen mit Sicherheit, auch, aber auch für den DOSB logischerweise. Aber für die Athleten selber, ja, die dann eigentlich, wie gesagt, die Protagonisten sind, um überhaupt solche sportlichen Wettkämpfe zu haben, ja, da kriegst du nichts. Also das ist nur mal vielleicht auch als Side-Info für die Leute, die hier zuhören, die denken, jo, geil, wenn du bei den Olympischen Spielen bist, da kriegst du ja bestimmt irgendwie, keine Ahnung, noch einen Gutschein für was weiß ich was, dass du dann danach mal in Urlaub fahren kannst. Nee, da kriegst du gar nichts. Also das ist, du kriegst eine Urkunde, die steht hier hinten.
Ja.
Bei mir hier im Büro, da steht eine Teilnehmerurkunde, dass du jetzt dich Olympionike nennen kannst und das war's.
Also, Bundesjugendspiele, ja. Teilnehmerurkunde.
Ja. Ja, genau.
Hast du nicht mal eine Ehrenurkunde gekriegt, hast nur eine Teilnehmerurkunde
gekriegt. Nee, genau. Da wird nicht gereicht.
So, was gibt es nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen zum ersten Mal? In der Leichtathletik zum ersten Mal?
Skateboarden.
In der Leichtathletik zum ersten Mal, hallo.
Ich schätze eine Mixed Relay, oder? Kann das sein?
Ja, Mixed Relay gab es schon in Tokio.
Echt? Ja. Okay, dann hatte ich das nicht auf dem
Schuh. Pass auf, ich sag's, ja. Hoffnungsläufe.
Ah, das ist, dass die Leute, die aus dem Vorlauf rausgefallen sind, nochmal eine Chance bekommen?
Ja, die kriegen eine extra Runde.
Okay, interessant. Finde ich eigentlich ganz cool, glaube ich.
Ja, es ist halt so, ne? Weil klar, du hast natürlich dann einfach logischerweise eine Runde mehr, also einen Tag mehr Befassung, ja, oder einen halben Tag mehr Befassung.
Mhm.
Und es sind jetzt nicht die Mittelstrecken, wo das dann schon sehr stark halt ja auch eingreifen würde.
Ja, da hätte ich jetzt gedacht, dass ich es dort machen, nee, quasi weil, so.
Aber überleg mal, du müsstest eine Runde 1500 Meter mehr laufen.
Ist ein krasser Nachteil, aber überleg mal, Ralf, du weißt ja, wie eng das gerade bei 15 Meter teilweise und 800 Meter zugeht mit ein paar Hundertstel. Ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen weit und würde sagen, jeder, der die Möglichkeit hätte, an diesem Hoffnungslauf nochmal teilzunehmen, der würde sofort sagen, I'll take it.
Ja, ja. Das ist ja klar, dass man da läuft. Das gibt's ja durchaus in anderen Sportarten, also im Rudern zum Beispiel ist das ja relativ verbreitet, ne? Also entweder gehst du ja aus einem Vorlauf im Rudern direkt ins Finale oder eben über den Hoffnungslauf, Zwischenlauf, name it. Ja, und das ist jetzt in der Leichtathletik auch eingeführt worden, weil natürlich die Zahl derer, die nach einem Vorlauf ausscheiden, extrem hoch ist.
Ja.
Das ist halt der Hintergrund, ja. Also du reist halt da an, bereitest dich jahrelang halt auf etwas vor. Und es wird jetzt der Sprintbereich sein. Ja? Mhm. Und dann läufst du 100 Meter Hürden, um mal ein Beispiel zu nennen, ja, als Frau und bist nach 13,5, 14 Sekunden ausgeschieden.
Ja.
Ne? Also das ist, und der Großteil des Feldes ist ausgeschieden. Ja, es sind ja nur dann die 24 Leute, die weiterkommen, ja, von vielleicht 80. Und da ist jetzt halt eine Runde eingeführt worden und zwar nicht über 100 Meter, weil da gab es ja in den letzten Jahren schon immer einen Pre-100-Meter-Lauf, der vor dem ersten Vorlauf stattgefunden hat. Da war das ja so sortiert, dass die schwächeren Läuferinnen und Läufer eine erste Runde gemacht haben. Da waren halt die Top-Läufer und die Top-Nationen in der Regel nicht vertreten. Und daraus ist dann das Gesamtfeld der 100-Meter-Vorläufe entstanden. Und jetzt wird es, außer bei 100, da ist das weiterhin so, dann ab 200 bis 400 Meter inklusive der Hürden wird halt alles mit einem Hoffnungslauf gemacht. Das ist natürlich dann schon auch spannend. Klar, da treten dann halt nicht die Stars an. Ja, also das hat dann immer so ein bisschen, es ist halt spannend, wenn deine Leute aus deiner Nation da sind. Aber ist natürlich jetzt für den weiteren Verlauf nicht so spannend, weil die Top-Leute da eben dann nicht auftreten. Ja, also das muss man erst, glaube ich, nochmal abwarten, ob das dann wirklich so cool ist. Es macht halt das Programm insgesamt ein bisschen dichter, logischerweise, ne? Weil du einfach dann für beide Geschlechter in den Disziplinen von 200 bis 400 Hürden eine weitere Runde dazu kriegst.
Ja.
Ohne dass ein Tag dazu käme, ne? Sondern es bleibt halt ja in dem normalen Ablauf. Ne?
Der Programmablauf bleibt ja der mehr oder weniger der gleiche, ja.
Ja, aber auf jeden Fall spannend.
Interessant, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ist das letzte Woche veröffentlicht worden? Ich meine, ihr werdet das wahrscheinlich auch aus fernsehtechnischer Sicht schon mal irgendwie mitbekommen
haben. Ja, so Sachen, also man stellt sich das ja immer so vor, es ist jetzt nicht immer so, dass das halt so groß mit uns besprochen würde. Ja, das wird schon dann in so Runden besprochen, wo dann Vertreter von der EBU oder von der European Broadcasting Union dabei sind. Das heißt aber nicht, dass jetzt wir als diejenigen, die Leichtathletik dann tatsächlich auch übertragen, dass das dann halt vorher wüssten. In der Regel ist das nicht so. Ne? Aber nee, ich weiß das schon eine Weile. gut, die Bestrebungen, Leichtathletik noch weiter umzukrempeln und auch zu entkomplizieren, weil das ist halt ja immer noch wahnsinnig kompliziert halt alles. Lies dir mal die Leichtathletik Regeln durch. Ja, da kannst du dir aber mal 3 Wochen Urlaub nehmen. Ja. Mit den Zusätzen und so weiter. Das ist halt Wahnsinn. Das ist halt natürlich etwas, was es schwieriger macht, Leichtathletik zu folgen, weil, ne, wer weiß denn, wie die Regel im Stabhochsprung beim Zehnkampf ist. Ja, also fiel mir jetzt gerade ein, weil das Zehnkampfbild von Leon Neugebauer, wo er so über die Latte schwebt und zur Seite auf die Tribüne guckt, ist in den letzten 3 für das Leichtathletik-Foto des Jahres. Das andere ist Femke Bohl, kurz bevor sie auf der Tatanbahn aufschlägt.
Ja, das ist mir sehr noch ja. präsent. Das war echt, oh, das war tragisch, direkt zum Beginn
ja,
eigentlich.
Ja. Nee, also deshalb, man muss schon vieles dann versuchen, ein bisschen einfacher zu machen. Ne? Aber weil du Skateboard eben gesagt hast, das ist jetzt auch nicht einfach. Ne? Also was ist jetzt da gut in so einem Parcours? Und was ist schlecht?
Genau,
also, das ist jetzt für mich auch nicht sofort ersichtlich, ja, und dann werden da halt Noten Total. Gegeben. Notengebung finde ich Klar. schon mal per se.
Ist so ein bisschen Eiskunstlauf.
Ja, das ist eine schwierige Geschichte, ja, weil da sind dann ja doch einfach Subjektivitäten, ne? Da kann mir ja keiner sagen, dass es nur objektiv zugehen würde.
Genau.
Wo sind die Nuancen Unterschied? Klar, siehst du zwischen den Top-Top-Leuten und den weniger guten, siehst du schon natürlich riesige Unterschiede. Das ist ja nicht die Frage, aber es ist halt weniger messbar. Und das ist halt natürlich so ein bisschen ein Vorteil unseres Sports, dass er halt eben messbar ist. Ne? Aber weißt du was? Die Ticketpreise, die sind auch immer noch messbar schmerzhaft. Nächste Woche kommen wieder über 30.000 Tickets für Leichtathletik auf den Markt. Ja, könnt ihr euch, ich habe mich jetzt aus Spaß gestern mal registriert. Es fängt an bei 365 Euro für eine Karte für eine Session. Und das ist natürlich eine Session, wo, weiß jetzt nicht, ob keine Finals, weil es sind ja auch Finals an Vormittagen, aber auf jeden Fall eine Vormittagssession. Ne? Also ich glaube, es waren sogar nur Halbfinals, keine Finals dabei. 365
weiß man nicht, was da reinfließt, gedanklich. Also ich meine, in gut, Tokio gab es offensichtlich gar keine Tickets wegen Pandemie. Wie war das denn in London? Waren damals die Ticketpreise auch schon, oder in Rio? In Rio waren sie günstig. In Rio waren sie günstig, aber war es in London auch schon so teuer? Nehmen wir mal ein europäisches Beispiel, was wir irgendwie vergleichen können.
Also sagen wir mal so, die Entwicklung zum völlig Absurden bei Olympiatickets, die ist schon älter.
Okay.
Ja, also kann ich mich daran erinnern, meine Eltern waren 2000 in Sydney. Das war schon Gaga.
Okay.
Ja, und zwar für die Sportarten, die in dem jeweiligen Land halt hoch sind. Mhm. Ja, also Australien ist halt Schwimmen sehr groß und das ist natürlich auch eine vergleichsbare kleinere Halle. Da waren halt 20.000 Leute drin, was jetzt für Schwimmen wahnsinnig viel ist, aber das ist ja jetzt im Vergleich zum Olympiastadion Leichtathletik ist das natürlich klein. Ja, im Olympiastadion in Sydney waren 100.000 Leute. Da waren die Preise okay. In London, muss ich leider sagen, habe ich keine Ahnung, wie die Ticketpreise tatsächlich waren.
Ich weiß, dass in Rio sie relativ günstig waren.
In Rio gab es auf jeden Fall immer auch relativ günstige Kategorien. Da kann ich mich auch
dran erinnern. Ich glaube, in der Hoffnung, dass man natürlich auch also die Einheimischen auch hinbekommt, dass sie dort sich was kaufen können und zu den Sportveranstaltungen gehen, was am Ende des Tages ja trotzdem nicht funktioniert hat, weitestgehend oder nicht so gut funktioniert hat. Aber ich weiß, dass Felix zum Beispiel oder auch Barbara oder meine Eltern, mein Bruder, die dann dort waren, die haben auch gesagt, das war damals relativ für unsere Verhältnisse relativ preiswert oft noch.
Ja, also man kann jetzt sicher auch in Ballsportarten oder so Vorrunden kannst du sicher auch Tickets für 30, 40 Euro kriegen.
Ja, ja.
Das wird gehen. Du hast ja noch ein ganz anderes Problem in Paris. Also, wenn du da mehr als einen Tag bist.
Ja, Übernachtungen.
Wo übernachtest du denn da preiswert? Also das ist ja das Problem. Ja.
Ja.
Also klar, man kann natürlich auch aus Europa da schon irgendwie more or less hinfahren. Aber
richtig ökologisch, Ralf, einfach, wir fliegen einfach immer. Zu jeder Session fliegst du rein, abends fliegst du nach Hause, dann fliegst du.
Genau. Also Köln ist ja eine große Stadt. Ne? Von Köln fährt ja der TGV direkt
dahin. Stuttgart auch. Stuttgart auch, ja.
Nee, der heißt gar nicht TGV bei uns, sondern der heißt Weiß ich nicht mehr, komme ich gleich drauf. Aber der heißt nicht TGW. Ja, Stuttgart auch? Ah, das wusste ich nicht.
Also Stuttgart-TGW zumindest, glaube ich. Ja.
Also deshalb musst du noch mal überlegen, ob du die ganze Woche da sein willst für Leipzig.
Ich muss jemanden finden, der den Aufenthalt bezahlt. So müssen wir das machen. Entweder vielleicht ja, Eurosport oder jemanden, Adidas.
Der
oder,
auf jeden Fall jemanden, der eine Übernachtungsoption hat. Weil alles andere kann man ja noch irgendwie diskutieren. Ne? Es gibt ja logischerweise auch vieles, was draußen stattfindet. Ja. Also der Marathon wird natürlich schon auch Wahnsinn sein an der Strecke. Das kann ja,
auf
schon
jeden richtig, Fall.
Ja, das wird schon brennen. Ja. Aber wenn du da eine Woche übernachtest, dann bist du schon absolutes geldlos. Ja. Ja,
und das andere Thema, was wir auch schon ab und an besprochen hatten mit Eugene damals schon, Leichtathletik-WM letztes Jahr oder weiß nicht, Budapest, ob es so krass war, aber am Ende des Tages so familienfreundlich ist das halt auch nicht. Wenn du jetzt Leichtathletik gucken willst und du bist nicht aus Paris, sondern müsstest vielleicht für mehrere Tage Tickets kaufen für eine mehrköpfige Familie und du bräuchtest noch eine entsprechende Unterkunft, das kannst du ja komplett vergessen einfach.
Ja, also deshalb, du hast es ja richtig gesagt, für wen, ja, also für welche Schichten macht man das dann überhaupt? Ja, also es ist jetzt nicht für, also ist ja vollkommen out of the world für, sagen wir mal, Normalverdiener.
Ja, klar.
Vollkommen out of the world.
Das finde ich total schlimm. Also,
Nee, also deshalb gibt es natürlich auch diese Olympiapark-Ideen dann immer, dass die Leute halt wenigstens da sind. Ja, und dann ziehst du halt so ein Olympiapark-Ticket. Also so war das in London. Ne? Da gab es ja den Olympiapark, wo relativ viel da in diesem Areal stattfand, um das Olympiastadion herum. Da kamst du dann für, weiß ich nicht, 20 Pfund oder was dann da rein und konntest da den ganzen Tag dann sein. Du bist dann natürlich trotzdem in keinem Ding drin.
Ne? Du bist genau, halt keine Sport-Venue.
Den Vibe kriegst du irgendwie mit, aber mehr halt nicht. Ja.
Ja.
Kannst du sagen, ja, ist okay, aber ja. Ja. Also das sind schon crazy Entwicklungen. Ja. Sag mal, und da fiel mir diese Woche wieder eine meiner Lieblings-Marathon-Geschichten ein, nachdem ich von der Ultraläuferin gelesen hatte, die, also eine sehr gute Ultraläuferin, die mit dem Auto gefahren ist. Hast du das gelesen?
Nee, hatte ich nicht mitbekommen.
Ja, ist eine Britin ist halt bei einer großen Ultraveranstaltung mit dem Auto gefahren. Sag mal, habe ich übrigens was Falsches erzählt. Weißt du was? Die Hoffnungsläufe gibt es tatsächlich auch über 850 Meter, siehst du? Tatsächlich,
das fühle ich. Das fühle ich zumindest als Fan des Laufbereichs.
Ja, also ich sehe hier gerade nochmal die Auflistung der Disziplinen. Es ist tatsächlich von 200, also auch die Hürden, aber es ist auch 800 und 1500. Ey, das finde ich schon hart, muss ich sagen.
Also es ist hart, aber ich finde gerade bei Mittelstrecken hast du öfters mal den Umstand, dass auch ein vermeintlicher Favorit, weil sie sich verpokern, weil das Rennen halt sehr taktisch ist, nicht schnell ist. Und dann weißt du kennst die Szenen, dann sind 8 Leute auf der Linie Brust an Brust und dann fällt auch gerne mal ein Favorit doch versehentlich raus und kommt nicht weiter. Und für die finde ich es eigentlich schon cool. Natürlich ist es ein Nachteil, wenn du einen Lauf mehr machen musst über 1500. Ja, aber die nicht, also dadurch halt nicht zu verlieren oder potenziell einen der Favoriten dann doch noch mit ins Finale zu bekommen, finde ich eigentlich ganz geil.
Ja, also du hast ja auch sowieso die neue Regeln, dass du nicht mehr über die Zeiten kommst, sondern nur noch über die Platzierung kommst in den Mittelstrecken. Das war ja dieses Jahr bei den Weltmeisterschaften schon so. Aber es ist schon hart. Im gleichen Zyklus, in der gleichen Woche, statt 3 1500 Meter Läufen 4.
Wann bauen die das dann eigentlich ein? Ist zwischen Halbfinale und Finale ist da 2 Tage? Oder weil du musst ja einen Tag haben, wo du den Lauf noch machst, also den Hoffnungslauf.
Also es muss ja so sein, dass dann
eine längere Pause
irgendwo ist. Der Ruhetag, ja, also der bisher gedachte Ruhetag, der wird halt jetzt draufgehen.
Genau, der ist weg dann, ja.
Ne? Der ist halt jetzt weg für die Repechage, heißt es ja, Repechage. Also für die Hoffnungsläufe. Anders kann es nicht gehen.
Nee.
Ja, aber da bist du doch für Medaillen bist du doch da raus, oder?
Ja, also es ist ein Nachteil mit Sicherheit. Apropos übrigens, ganz große Brücke, weil wir, glaube ich, vorher off-record ein bisschen über Cross gesprochen haben und was jetzt so ansteht, oder waren wir schon, ich bin heute sehr durcheinander, es ist erst der zweite Kaffee und es waren lange Tage. was haben wir gesagt, hier Cross und so weiter. Ich musste kurz an die Cross-EM denken, weil ich irgendwie, wann war das denn? Dienstag oder Montag sogar noch, gesehen hatte, es gab eine prominente Absage. Und mit Jakob Ingebrigtsen.
Ah, Ingebrigtsen, ja, das habe ich schon gesehen, ja. Mhm.
Das erste Mal seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, dass er nicht Titel verteidigen kann und generell relativ selten. Zumindest hat man in der Öffentlichkeit immer wenig mitbekommen über potenzielle Wehwehchen und Schwierigkeiten, aber offensichtlich hat ihn jetzt doch irgendwie eine Verletzung so weit eingeholt oder gehandicapt, dass er von einem Start bei den Cross-Europameisterschaften in drei Wochen in Brüssel absieht.
Ja, ich bin nicht ganz sicher, ob das jetzt doch mit den Untersuchungen, also es gab ja Enthüllungen der Ingebrigtsen Brüder, dass der Vater sie wohl über Jahre, sagen wir mal, doch massiv unter Druck gesetzt hat, ja, getriezt hat, geschlagen haben soll und so weiter und so weiter. Also eher in Richtung Misshandlung. Und da gibt es, glaube ich, auch eine polizeiliche Ermittlung. Ne? Also ja, eine staatsanwaltschaftliche Ermittlung. Und ich weiß nicht, ob das halt jetzt auch da eine größere Rolle spielt, weil ich kann mir nicht vorstellen, die haben sich das ja offensichtlich sehr, sehr lange überlegt, ob sie damit überhaupt an die Öffentlichkeit gehen, weil der Bruch mit dem Vater ja schon 2 Jahre her ist. Aber das kumulierte ja letztes Jahr nochmal im Rahmen der Weltmeisterschaften, weil dann die Brüder darauf gedrungen haben, dass der Vater keine Akkreditierung bekommt und nicht bei den Weltmeisterschaften sein darf, obwohl er einen Medaillenkandidaten, also einen anderen Athleten als Medaillenkandidaten betreut hat. Und das gilt natürlich auch in Richtung Olympische Spiele. Ja, und da wollten sie unbedingt diese Situation verhindern, dass der Vater trotzdem bei den Olympischen Spielen akkreditiert sein kann. Ich glaube, deshalb haben sie es jetzt, also das ist jetzt meine Lesart, dann öffentlich gemacht. Aber da kommt natürlich dann eine Menge halt auf die Brüder eben auch zu. Die müssen sich ja dann nochmal mit auseinandersetzen. Ja, also ich hoffe, dass sie sich das gut halt begleiten lassen, halt auch psychologisch. Ja, weil das ist nicht ohne, glaube ich. Ja, und da war natürlich das sind natürlich Superstars in Norwegen. Da war halt eine extreme Aufmerksamkeit dafür, ja. Und eine wochenlange Befassung, das hat ja jetzt nicht aufgehört. Das geht ja die ganze Zeit noch weiter. Ja, deshalb, keine Ahnung, vielleicht ist es auch eine ganz normale Muskelverletzung, aber ich glaube, so im Kontext muss man schon ein bisschen im Auge behalten. Ne?
Absolut. Ja, ist das ein bisschen zu einer Schlammschlacht jetzt ausgeartet? Ich kann gut verstehen, dass sie erst das Bestreben hatten, intern zu klären, aber einfach das nicht groß öffentlich zu thematisieren, aber da gab dann, glaube ich, jetzt irgendwelche Gründe und Anlässe, das eben jetzt doch zu tun und genau, deshalb, das ist, glaube ich, ja ganz schwierig. Also man hat ja schon von außen manchmal so ein bisschen, es gibt ja diese Doku auch oder Doku-Serie, wenn man so will, im norwegischen Fernsehen, manche Folgen findet man, glaube ich, auf YouTube über diese sehr spezielle Familie. Und die Art und Weise, wie die trainieren, das ist ja über viele Jahre ausgestrahlt worden im norwegischen Fernsehen, wo man Einblicke hatte in ihr Familienleben und auch natürlich in dieses sportliche, leistungssportliche Leben. Und sagen wir mal so, da kam der Vater jetzt schon auch des Häufigeren nicht unbedingt so als wahnsinnig herzlich rüber, sondern oft eher so halt als Schleifer und als Antreiber und überhaupt. Und wenn man die auch so mal erlebt hat in St. Moritz oder so, ist das schon, glaube ich, ein harter Hund. Aber von außen blickt man natürlich nie rein. Also man denkt dann halt, das ist halt bei denen irgendwie anders, keine Ahnung. Und zumindest die älteren Brüder hatten da jetzt in der Vergangenheit nie Andeutungen gemacht. Man darf ja nicht vergessen, auch ein Hendrik Ingebrigtsen, der ist ja schon Europameister geworden 2012 in Helsinki. Also ich meine, das war der älteste Bruder und der war auch der erste bekannte Athlet aus der Familie sozusagen. Die sind ja schon ganz schön lange dabei. Und dass sich das jetzt Bahn bricht, ist für sie als Menschen, als Person vielleicht auch gut in einem gewissen Verarbeitungsprozess, aber war wahrscheinlich auch sehr schwierig. Und deswegen, ich glaube auch, dass gewisser Support, was psychologische Dinge anbelangt, mit Sicherheit nicht verkehrt ist wahrscheinlich.
Ja, das ist wahr. Ja.
Sag mal, wo wir. Du hast gesagt Wechselbörse, Ralf.
Nee, pass auf, ich erzähle euch erst nochmal, weil wir jetzt bei der Betrügerin waren, ja, die Auto gefahren ist. Und bei Frankreich, ich nehme euch nochmal mit in die Geschichte, ja, in die Geschichte des Olympischen Marathons. Okay. Wir fangen mal an bei 1900. Ja, du erinnerst dich, als wäre es gestern gewesen, Philipp.
Ja. Absolut.
Hab 1900 war das erste Mal Olympia in Frankreich. Ja, und jetzt sehen wir mal nur den Marathonlauf. Also sagen wir mal so, es war lausig ausgeschildert. Ja, also das hatten wir jetzt neulich schon mal. Ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Marathon das war. Ja, also, es war wohl lausig ausgeschildert und es hat relativ stark geregnet und es war sehr matschig. Der Kurs war extrem matschig, ne? Also damals waren ja auch in größeren Städten bei weitem nicht alle Wege asphaltiert, ja, sondern eher dann ja mit Kopfsteinpflaster oder eben matschig. Ja, und diese waren sehr matschig. Ja, es waren dann zwei Franzosen vorne, die wohl offensichtlich weniger mit dem Matsch zu tun hatten, weil sie hatten im Vergleich zu allen anderen sehr saubere Kleidung und sehr saubere Füße. Wie kam das?
Man weiß es nicht. Sie haben sich mal kurz vorher umgezogen.
Ja, genau. Kurz vor der Sie wurden natürlich des Betrugs und des Abkürzens bezichtigt. Ja, das war 1900. Das war die erste relativ harte Nummer, was olympische Marathons anging. Kumulierte dann aber in der Version von 1904. Ja, damals waren 32 Läufer. Ja, die meisten von denen hatten noch nie an einem organisierten Lauf teilgenommen. Und die Olympischen Spiele, die waren damals in St. Louis, aber die war, St. Louis, nee, die war in London, ne? 1904?
Ich glaube London, da kam doch London, dann die Geschichte London. Her mit 42,195.
Ja, genau, ne? London. Und es war halt auch ein relativ wilder Kurs, ja, der vor allen Dingen sehr staubig war. Und es gab genau zwei Wasserstellen, ja. Und mit dem Staub hatten halt etliche Leute richtig Probleme, weil die hatten dann halt Atemnot gekriegt und wirklich mussten anhalten, mussten sich hinlegen, keine Ahnung. Und hatten große Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt, ja, weil es eben auch keine Verpflegungsstationen gab und nichts. Ein Kubaner hat sich dann halt, nachdem er schlimme Bauchschmerzen und Krämpfe hatte, hingelegt und hat halt einfach geschlafen zwischendurch. Ja. Und hat dann aus einem Garten einfach irgendwelche Äpfel vom Boden aufgesammelt. Danach ging es ihm leider nicht besser. Ja. Ja, so war das dann. Ja. Und dann überquerte halt ein Amerikaner, Fred Lords hieß der, als erster die Ziellinie, nachdem der auch mit Krämpfen Probleme gemacht hatte. Aber er war zwischendurch halt auch mit dem Auto gefahren. Ja. Und Thomas Hicks, ja, ein weiterer gequälter Läufer, ja, der ist halt behandelt worden von seinen Trainern, nachdem er auch große Probleme hatte, bei 10 Meilen, was ist das, 16 Kilometer, ne?
10 Meilen sind 16, ja.
Ja, der hat halt eine Mischung aus Eiweiß, also ne, Egg Whites, also ne, Eiweiß, ja, aus Eiern, ja, verquirlt mit Strychnin.
Oh. Das ist Rattengift, oder?
Das ist Rattengift, ja.
Ach du Scheiße.
Nee, also das wurde tatsächlich in bestimmten kleinen Portionen damals als stimulierendes Mittel genutzt. Ja, Strychnin. Ja, also es ist ja immer, die Menge macht das Gift. Ne?
Und die haben offensichtlich für sich beschlossen, dass das hilfreich ist, einen Marathon schneller zu bewältigen.
Und weil er dann ein bisschen später wieder Probleme hatte, völlig überraschend, ja, und mitbekommen hatte, dass der Fred Lords disqualifiziert worden war, weil sie dem das halt relativ schnell nachweisen konnten, dass er mit dem Auto gefahren war, haben sie dem halt nochmal so eine Portion verpasst. Ja, daraufhin fing der an zu halluzinieren. Ja, und wusste jetzt nicht mehr so genau, wo er war. Und ist dann auch falsch rum in die letzte Runde reingelaufen im Stadion und wurde dann mehr oder weniger über die Ziellinie geschoben. Ja, aber vielleicht ist das mal ein kleines Rezept für euch. Ne? So schön Eiweiß, nimmt keinen Strychnin. Ne? Versucht es mal mit. Das war übrigens auch verbreitet. Die haben halt oft zwischendurch einfach Schnaps gesoffen.
Also es war auf jeden Fall eine sehr wilde Zeit, würde ich mal sagen.
Eine wilde Zeit, ja. Die haben dann Brandy gesoffen, wenn es ihnen schlecht ging, so vom Magen her. Ja, dann haben die sich halt einfach ein Brandy reingedonnert, ja, während eines Marathons. Ja, also, sagen wir mal so, war die eher experimentelle Phase des Laufens.
Unfassbar.
Ja, also lasst Eiweiß und Strychnin weg. Auch das mit dem Brandy solltet ihr entweder morgens sehr früh vorher oder abends sehr spät danach machen. Und auch das mit den faulen Äpfeln ist keine gute Idee. So verquirlte Eiweiß, weiß ich auch nicht, ne?
Puh. Ja, würde ich jetzt eher abraten, glaube ich, während einer sportlichen Ausdauerbelastung zu nehmen. Also wer möchte, verquirltes Eiweiß vielleicht als Recovery-Shake der damaligen Zeit vielleicht noch verwendbar.
Mit aber, Strychnin.
Ja, da, okay, das minus Strychnin vielleicht noch. ja, das interessanterweise muss man ja sagen, dass das ja scheinbar schon darauf man sieht ja schon, dass vor sehr vielen Jahren Menschen offensichtlich bemüht waren, durch den Konsum von verschiedenen Substanzen sich einen Vorteil zu verschaffen. Das ist ja scheinbar so in der menschlichen Natur scheinbar sehr tief
verankert, offensichtlich. Das ist ja das, was mich daran so fasziniert. Ja. Es ist ja jetzt gar nicht, also aus unserer Sicht heute lacht man jetzt ja darüber.
Ja, klar.
Ja, aber
klar.
Es ist ja jetzt nicht so weit davon entfernt, dass man sich heute halt den Versprechungen der Produkte, sage ich mal, hingibt, ja.
Und
wenn dir jetzt einer sagt, hier, das ist es, ja, und das ist jetzt wissenschaftlich bewiesen und so weiter, Leute, jetzt mal ganz ernsthaft, ihr würdet es auch nehmen. Und wenn sich dann rausstellt, ja, da sind kleine Teile von Strychnin drin, aber ist völlig ungefährlich. Also wir nehmen jeden Tag in Form von E's und hast du nicht gesehen, in unseren Lebensmitteln ganz andere Dinge zu uns, ja, und ja, gut, ich weiß nicht, wie das mit eurem Brandy-Konsum zu Hause ist vor dem Laufen.
Aber da könnt ihr jetzt auch gerne mal was dazu schreiben, wir machen eine kleine Umfrage, wie das üblicherweise ausschaut bei euch.
Es ist, das Spannende daran ist tatsächlich der unbedingte Wille, ja, sich mit irgendwas positiv zu beeinflussen, also sein Organismus, ja, und ich gehe ja mal davon aus, die haben ja da jetzt nicht am Straßenrand gestanden und gedacht, was können wir dem jetzt mal geben, sondern die haben das ja vorher ausprobiert.
Vermutlich, ja.
Ja, die haben das ja hundertprozentig vorher schon mal mit irgendwas ausprobiert. Ja, das heißt, wo kriege ich halt sonst, habe ich einen Brandy in der Tasche? Ja, vielleicht hatten die damals immer einen Brandy in der Tasche, aber wahrscheinlich eher nicht. Ja, oder rohe Eier, die sie mal kurz verquirlt haben. Also das ist natürlich schon durchaus irgendwie vorbereitet gewesen. Also das war halt eine Herangehensweise, um seine Leistung zu optimieren. Ja, und den gleichen Gedanken und die gleichen Mechanismen laufen immer noch ab. Bei jedem Einzelnen von uns. Ja. Und jetzt, wir lachen jetzt darüber. Ja, wir lächeln halt auch darüber, dass vor 20 Jahren die Leute halt nur mit Wasser rumgelaufen sind. Ne? Weil wir jetzt ja vermeintlich alle so schlau sind und sagen, ja, das ist ja totaler Quatsch gewesen damals. Ja? Und du guckst dir jetzt die Schuhe an, die du vor 5 Jahren anhattest und dachtest, wie konnte ich damit 40 Kilometer laufen?
Weißt du, was wir uns wirklich jetzt die Tage in Herzogenaurach, da kam die Frage von einem der Gäste. Das war ganz spannend. Wir hatten natürlich, die haben auch so eine Campus-Tour bekommen und eine kurze Tour im Archiv. Da gibt es natürlich ganz viel, was man zeigen kann, aber die haben natürlich ein paar Sachen rausgelegt mal, die man ihnen zeigen kann. Klar, den berühmten Schuh von Heile, den gelben, wo er in Berlin damals erst mal unter 2,4 gerannt ist. Aber auch haben die natürlich gezeigt, so Schuhe, Laufschuhe von vor 60, 70, 80 Jahren. Und da waren ganz viele, auch der Südafrikaner, der war ganz fasziniert, weil er gesagt hat, das ist ja unfassbar. Was muss wohl jemand denken von damals, wenn er wusste, das ist der Schuh, mit dem ich laufe, also ein Hauch von nichts und dann wirklich echtes, so richtiges Leder und so, also auch schwer und alles. Wenn er jetzt so einen Pro Evo One sehen würde. Und die andere Frage, was sieht jemand 80 Jahre von heute? Also gibt es jetzt dann in 80 Jahren auch noch diese krassen Entwicklungen, dass man von damals, also in der Zukunft denken würde, ach krass, mit solchen Schuhen sind die gelaufen oder ist das jetzt nicht mehr so groß der Raum an Entwicklung sozusagen? Das ist eigentlich ganz, ganz interessante Denke. Ich denke mir, irgendwie mit dem Wissen, was wir heute an Laufschuhen und auch jetzt gerade im etwas abgespacederen Bereich, im Wettkampfbereich, sieht 138 Gramm der Schuh und aber so viel Schaum und all das. Kann man das noch so weiter treiben, dass man in 80 Jahren, was ist dann? Dann hat man, weiß ich nicht, schwierig ja. vorstellbar, aber ganz spannend. Also
ja, aber weißt du was, das ist ja das, was daraus erwächst. Ja, also es ist ja, du hast richtig gesagt, es ist Trial and Error, ja. Weil letztlich bleibt es ja dann eben auch in Gruppen getestet, ein Versuchen, ja. Dinge herauszufinden, die Leistung positiv beeinflussen können. Ja, das ist jetzt in allen Bereichen so, da, aber nehmen wir es jetzt mal als Ausdauersport. Überleg mal, was allein in den letzten 20 Jahren für Unterschiede da gewesen sind. Ja, auch Training. Ja, und es bleibt ja immer noch dabei. So, welches Training ist denn jetzt richtig? Ja, wann mache ich denn jetzt welches Training? Ja, ist es dies oder jenes oder ja, ist es der ganz langsame Lauf oder ist es die Intervalleinheit oder ist es die an der Schwelle? Ja, so. Darüber reden wir nächste Woche, ja, weil wenn es gut läuft, haben wir dazu einen sehr kompetenten Gast. Aber es ist ja immer noch, es gibt keine hundertprozentige Eindeutigkeit. Dann ist es ja nochmal individuell. Trainingszustand, Leistungszustand, Alter, sicher auch Geschlecht, Anpassung an zyklusbasiertes Training bei Frauen und so weiter. Das sind ja so viele Komponenten. Also 80 Jahre ist jetzt ein weiter Denkhorizont, ja, aber jetzt denken wir mal 5 oder 10 Jahre weiter, da werden wir viele Dinge ganz anders machen. Da bin ich von überzeugt. Und das ist spannend, ne?
Absolut.
So, zum Abschluss die Wechselbörse.
Ja, ich bin da sehr gespannt drauf, deswegen frage ich schon das zweite Mal nach, weil ich das war früher leider, schon immer so ein Highlight.
Ich kann es leider nicht raushauen, weil es ist noch nicht veröffentlicht.
Ja. Was, Ralf? Jetzt hast du mich hier so hier heiß gemacht auf die News, was sich da noch tut an großartigen Wechseln, ja, die man nicht auf dem Schirm hat.
Wir machen so. Ich umschreibe es, ja, du darfst aber nicht ergänzen.
Okay.
Ja, also ich hoffe, dass wir, also ich bin relativ sicher, dass wir es nächste Woche revealen können.
So viel Zeit gibt es ja auch nicht mehr, ne? Also wir haben ja bis zum 30.
Also man darf in der Leichtathletik für alle, die das jetzt so im Wettkampfbereich nicht auf dem Schirm haben, bis zum 30. November seinen Wechsel für das nächste Jahr vollziehen. Das heißt, du startest dann auch in diesem Jahr noch für deinen alten Verein, also alles, was du in diesem Jahr noch machst und ab 1.1. aber den Wechsel erklären musst du bis zum 30. November. Das heißt, es ist noch eine knappe Woche. Und sagen wir mal so, es ist eine sehr gute Freundin unseres Podcastes, die auch schon mehrfach bei uns aufgetaucht ist. Ein sehr positiver Mensch, die zu einem sehr bekannten Verein wechselt zu dessen Vorstandsmitglied ich eine sehr langjährige, enge Beziehung habe. Jetzt habe ich so klug umschrieben, dass selbst du überhaupt keine Ahnung hast.
Dass es mich schon wieder ein bisschen verwirrt hat. Also was den Club anbelangt, habe ich eine Vermutung. Nein, aber
du darfst nicht lösen. Ne?
Nein, mache ich nicht. Aber es hat, also der Club, wenn ich denn richtig liegen sollte, hat trotz alledem auch nicht jetzt, also das macht es mir jetzt nicht leichter, so ungefähr, wo ich jetzt überlege. Okay. Interessant, da werden wir ja mal. Da werde ich gespannt die Augen offen halten. Das heißt, aber pass auf, nächste Woche können wir es ja revealen, oder? Wir haben ja heute Freitag ganz offensichtlich, ja, weil wir spät Woche, dran
nächste
sind.
Nächste Woche können wir es auf jeden Fall revealen, ja.
Genau, Donnerstag ist nämlich der 30. Und davon gehe ich ja dann aus, dass wir das bis dahin ganz offiziell machen können. Da bin ich schon mal gespannt.
Ja, ist auf jeden Fall sehr cool. Lustig. Überraschend. Ja.
Also Wechselbörse generell war ja früher.
Da hat man ja jeden Tag 500 Mal auf den Link geklickt.
Aktualisiert, genau. auf leichtathletik.de immer geguckt, wurde was Neues eingetragen, weil das natürlich vor allem, ich fand, als wir noch jünger waren, war es ja einfach auch spannend teilweise in den Hinblick auf Mannschaftswertungen. Ne? Also wir hatten ja damals auch durchaus mit Bahnfokus noch 3x1000 Meter Staffeln, Crossmannschaften, Straßenmannschaften. Da hat man natürlich geguckt, welche anderen Vereine, die vielleicht starke Laufgruppen haben, verstärken sich wie oder auch nicht. Was gibt's da für Abgänge? Und das war auf jeden Fall immer recht spannend. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, in welchem Intervall das abgedatet wird. Ich bin parallel gerade mal auf die Website gegangen.
Ich bin da schon gerade drauf. Also es gab ja jetzt so ein paar Geschichten. VfB Stuttgart hat halt relativ intensiv Leute verpflichtet, also Leo Neugebauer haben wir, glaube ich, letzte Woche schon gesagt. Ja, dazu halt noch Alina Kenzel, eine sehr gute Kuhstoßerin, und Angelique Knäsche. Das ist eine deutsche Meisterin im Stabhochsprung. Ne, also da ist relativ viel beim VfB Stuttgart passiert.
Aber, die haben viele bekommen, wenn ich mich gerade wieder durchscrolle.
Aber, sagen wir, ansonsten ist es nicht so viel. Ne? Haftam Welday hat in Hamburg gewechselt. Der war ja bei Hamburger Laufladen, ist jetzt beim Turnerbund Hamburg-Eilbeck. Das ist auch ein sehr eingesessener, angesehener Verein in Hamburg. Aber ansonsten ist das, sagen wir mal, es gibt zwei Abteilungen auf leichtathletik.de, nämlich die Kadermitglieder sind und ja, genau, die keine Kadermitglieder sind. Da muss man natürlich auch sagen, die Aufregung um die Streichung von sehr vielen hoffnungsvollen Athletinnen und Athleten aus den Kadern sorgt weiterhin für hohe Wellen und viel Schlagzeilen im Hintergrund. Also da ist richtig Alarm. Aber klar, das ist natürlich jetzt auch so für viele, die sich Hoffnung machen auf Olympia nächstes Jahr, ist das jetzt schon ein heftiger Schlag ins Kontor, weil man einfach die Förderung und die Bedingungen verliert, auch mittelbar Dinge verliert, die da wichtig sein können, also Zugehörigkeit zu Fördergruppen bei der Bundeswehr oder bei anderen Institutionen. Das ist nicht ganz ohne, ne? Aber das geht noch weiter. Ja. Ja, werden wir weiter verfolgen. Ja, nächste Woche sage ich euch dann, was Tango ist. Ja, und ja, sorry, waren ein Spätstart ins Wochenende, aber wir geloben Besserung für nächste Woche, hoffentlich.
Vielleicht. Wir geloben Besserung. Also wenn das einmal so alle 187 Folgen vorkommt, ist, glaube ich, gerade noch zu vertreten, aber sollte nicht zu häufig passieren. Früher haben
wir gar nicht so früh veröffentlicht, zu Anfang.
Ja, stimmt, genau, das war immer, genau, das war deutlich später. Aber die Woche
ist halt so. Wann im Laufe des Freitags sind wir erschienen,
ne? Richtig, genau, da haben wir uns noch nicht so festgelegt. Wir haben,
Wir haben uns ja unserer Community angepasst, ist ja auch richtig so.
Ne? Absolut. Ja, euch ein hoffentlich schönes November-Wochenende. Ja? Ich hoffe, dass es vielleicht ja noch die Möglichkeit gibt, für euch einen schönen Longrun zu machen, unabhängig von Regen. Ja? Kalt darf es, glaube ich, sein. Regen muss nicht sein, wenn man länger vorhat, draußen zu sein. Geht raus, geht laufen, genießt die schöne, kühle, frische Luft. Für diejenigen, die vielleicht gerade einen Marathon hinter sich haben, ihr dürft auch kürzer laufen, ihr müsst nicht immer lange laufen, uns kann man auch anderweitig hören. Ja? Wir freuen uns aber natürlich, wenn ihr das auch beim Laufen macht. Ansonsten freuen wir uns auf nächste Woche. Ralf hat schon angekündigt, wir haben hoffentlich einen coolen Gast. Und in diesem Sinne würde ich sagen, von meiner Seite schon mal ein schönes Wochenende. Bleibt uns gewogen und ja, freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet.